ein Lied aus den 80ern.
Zurzeit ist im WDR 4 läuft jetzt auch so die 80er Schlager. Deswegen, nein, Katz, da ist ja das Lied nicht her. Aber so als wir noch jung und fluffig waren, so Frank, meine, Maggie, ich, ja, vielleicht noch ein paar andere, da war das ein Schlager. Und das Lied war damals schon so aktuell. Damals gab es ja noch diesen kalten Krieg, diese Aufrüstung Ost und West. Und da waren die Christen auch schon damals sehr aktiv mit daran beteiligt, dass ja Gott sei Dank diese ganzen Mittelstreckenraketen und allem drum und dran, was uns damals so riesig Angst machte, wurde er abgerüstet. Und nachher ist ja auch dann der Kalte Krieg ja in so einen lauwarmen Krieg übergegangen. Heutzutage leben wir heute ja wieder in der Angst, dass er wieder knallt da zwischen der NATO und den, sag mal, Russland. Und wir wollen hoffen und beten, dass dies nicht, apropos beten. Ich glaube, unsere Geschwister auf der Krefelder Straße machen zurzeit etwas Schlimmes durch. Ich glaube, wir sollten aufstehen und einmal kurz für unsere Geschwister beten. Herr Jesus, die Pandemie lässt uns nicht locker und wir sitzen hier als deine Gemeinde und beten für unsere Geschwister auf der Krefelder Straße, die zurzeit so eine große Welle da in sich haben, wo die Pandemie durchjagt. Ich denke, dass die Geschwister gut da rauskommen, Herr, und ich denke, dass sie bald wieder Gottesdienst feiern dürfen. Herr, du hast alles in deiner Hand, Herr, und das wissen wir. Ich denke uns, Herr, dass wir gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, Herr, dich noch mehr spüren, Herr, und unser Durst nach dir noch mehr gestillt wird. Herr Jesus Christus, segne diesen Gottesdienst noch an uns, die Predigt, und schenke uns den Mut, Herr, auch ein Stück loszulassen von dem, was uns festhält, um wirklich einen Aufbruch in unser Leben neu zu erfahren. Das gilt auch gerade für deine Kinder, Herr. Vielen Dank, dass du da bist, hier in unserer Mitte. Wir beten dich an. Amen. Amen. Ich möchte gerne mit euch so ein kleines Experiment machen. Oh, nicht schon wieder. Hört man schon wieder, Andreas. Ihr könnt euch nicht abducken, ihr seid alle da. Ihr könnt jetzt alle rausgehen, aber es nutzt nicht, ich laufe hinter euch her. Nein, Spaß in der Sache. Nein. Ich möchte heute Morgen über eine Frau reden aus der Bibel. Die hat eigentlich keinen Namen, aber in der damaligen Bibelgruppe haben sie der Frau einen Namen gegeben. Und diese Frau lebt in Samarien in Sichar. Und über die Frau weiß man nur, dass sie die ist unter einem schlechten Licht gekommen. Weil die Frau ein Leben führte, was überhaupt nicht in der damaligen Zeit hineinpasste. Sie hatte nur circa 5 Männer gehabt und den einen, mit dem sie wohl zusammenlebte, der war auch nicht ihr Mann. Und zu der damaligen Zeit galt die Frau ja so eher als Hure. Da geht es auch noch niemals draus hervor aus dem Text, ob das überhaupt eine Witwe war, sondern sie hätte mehrere Männer gehabt und mit dem Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebte, war nicht ihr Mann. Und dann wurde man schnell als Hure abgetan oder als Lodderfrau. Heute eigentlich ganz normal. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist eigentlich, warum hat diese Frau denn so viele Männer gehabt? Ist uns das mal so bewusst geworden? Man kann ja schnell über einen Menschen aburteilen, aber mal hinter der Fassade zu gucken, das fällt so schwer. Auch der damaligen Zeit, so wie heute auch. Mal hinter der Fassade zu schauen. Könnte es vielleicht sein, so, da habe ich mir die Frage gestellt, könnte es vielleicht die Frau sein, dass die Frau Hunger hatte nach Liebe und dass sie sich von einem Abenteuer in den nächsten Abenteuer hineinstürzte und jedes Mal enttäuscht war, sich erhofft hat, von Liebe etwas zu bekommen und es war doch nicht die Liebe? Vor kurzem haben wir, Tanja und ich, über St. Pauli einen Bericht gesehen, über Huren, was mich sehr, sehr geschockt hatte. Viele Frauen waren dabei gewesen, die auf der Suche waren, nicht nach dem schnellen Geld, sondern auf der Suche waren nach Liebe. auf der Suche nach Liebe und dann zu Huren geworden. Das war schon hart. Diese Frau aus dem Neuen Testament hat einen Namen bekommen von der Bibelgruppe. Und jetzt wird, glaube ich, laut losgelacht. Andrea lacht jetzt sicher auch im Himmel. Die Frau hieß Uschi. Uschi vom Brunnen. Ihr lacht jetzt, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde es gut, dass ihr einen Namen gegeben habt, denn dann bekommt sie Persönlichkeit. Denn bei Gott sind wir Persönlichkeiten. Wir sind keine Nummer, sondern Gott kennt uns mit Namen. Gott kennt unsere Träume, unsere Sehnsucht, ja, unser Verlangen. Das kennt er alles, weil er uns durch und durch kennt. Und dies lernte Uschi kennen. Uschi kam so mittags gegen 12 Uhr. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und die Juden haben damals immer so einen Umweg gemacht um Samarien rum, denn die Samaritaner, die waren nicht so beliebt bei den Juden, weil, naja, sie galten dort als Verräter und ja, so als Abschaum. Aber Jesus sagte, nö, wir gehen da mitten durch. Warum er? Vielleicht wusste er schon vorher, dass er die Frau treffen möchte. Und dann erzählt die Geschichte, dass sie also durchgingen durch Samarien und dann kam sie in der Nähe von Sichar an. Sichar war so eine kleine Provinzstadt, sagen wir mal 300, 400 Einwohner, hatte zwei Brunnen gehabt, einen Brunnen, der außerhalb der Stadt lag und einen Brunnen, der innerhalb der Stadt war. So ist es damals so gewesen, dass die Brunnen, die innerhalb der Stadt waren, für die Frauen und für die Männer waren, die innen in der Stadt wurden. Und die Tiere, der Brunnen, der draußen war, war ein Brunnen gewesen, der eigentlich für Tiertränke gebraucht worden ist. Also Jesus war nun müde und setzte sich an den Brunnen und schickte seine Jünger Pommes holen. Oder Hamburger oder was weiß ich, Fisch, Brot. Auf jeden Fall schickte er seine Jünger weg und sie kamen dann sie waren dann in der Stadt und aus der Stadt kam eine Frau in der Mittagszeit, so bei 40 Grad schätze ich mal, in dem Mittleren Osten damals, Sommerzeit, 40 Grad locker. Und sie kommt da raus und kommt zum Brunnen. Das ist schon mal die erste Frage, warum geht sie nicht zum Brunnen in der Stadt? Warum geht es denn außerhalb zu Tränke? Also da schon mal, die Leute wollten mit ihr gar nichts zu tun haben. Und sie vielleicht auch gar nicht mit den Leuten, denn sie wollte vielleicht nicht immer in schlechtes Licht gerückt werden. Auf jeden Fall geht sie raus aus der Stadt und Jesus liegt am Brunnen, ist müde. Und sie sieht, er sieht die Frau kommen und sagt zu der Frau, er als Jude, der eigentlich Abstand zu der Frau haben sollte, und schon allein als Frau und allein ein Mann am Brunnen, na. Und Jesus sagt, hey, gib mir doch mal was zu trinken. Und sie war total erschrocken, weil sie erkannte wohl, dass er ein Jude war. Und sie sagte, hey, du bittest mich, da ich eine Samaritänerin bin, mich um Wasser? Hey, das war cool. Und dann kommen die beiden ins Gespräch rein. Über Wünsche, über wahres Leben. Und Jesus sagt zu ihr, wenn du wieder von diesem Wasser trinken wirst, wirst du wieder rauskommen aus der Stadt, wieder aus der Stadt, wieder hierher kommen und wieder Wasser schöpfen. Er redet nicht von Brunnen in der Stadt, sondern immer wieder, er machte so langsam auf sie aufmerksam, da stimmt was bei dir nicht. Warum kommst du von außerhalb? Aber auf behutsame Art. Jesus schaute so hinter der Fassade. Und dann kommen die beiden in ein Gespräch hinein. Das war echt toll. Und dieses Gespräch deckt Jesus also auf, was mit der Frau los ist. Und da möchte ich euch aber jetzt mal genauer vorlesen. Und das nochmal demonstrieren. Und ich bitte euch, jetzt kommt es eigentlich, warum ich euch, jetzt kommt nicht drum herum, setzt doch einfach mal euren Namen in der Geschichte ein. Traut euch das? Vielleicht nicht in Samaria. Vielleicht bist du in Bergheim und ne? Vielleicht bist du in Bergheimer oder Rheinhauser oder wie heißt der Rheinhausener oder Rheinhauser oder Duisburger oder Bissingheimer oder woher du auch kommst. Setz doch mal deinen Namen in der Geschichte ein. So mit deinem Verlangen, mit deinen Wünschen, die du hast. Warum du so bist, warum du so Schwierigkeiten in deinem Leben hast, warum du Dinge machst, die nicht so klar sind in deinem Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ich lese die Geschichte mal durch. Und wenn du Mut hast, dann setz doch mal einfach mal deinen Namen ein. Na, wo habe ich dich denn? Liebes. Als nun der Herr erkannte, also eine kleine Vorgeschichte davor, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufte als Johannes, obwohl gleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde, also 12 Uhr. Da kam eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus sitzt jetzt da, hier. Vielleicht ist er nicht müde. Du kommst gerade hier die Tür rein und jetzt spricht er dich an. Jesus spricht zu dir: Hey, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritärische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: An uns vielleicht? Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wasser werden, das ins ewige Leben überquillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Jetzt macht er auf ihr Probleme aufmerksam. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit geredet. Jesus möchte gerne, dass wir die Wahrheit reden mit ihm. Er kennt uns sowieso. Wir haben ja alle Frauen gesehen. Und sie antwortet wahr. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Israel den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da. Jetzt hier auch hier ist da. Die wahren Anbeter dem Vater im Gebet, in Wahrheit und Geist anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die seine Anbeter sind. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet, auch heute Morgen. Ich bin's, der mit dir redet. Ich habe Durst. Ich habe noch Träume. Ich will nach vorne schauen. Ich will was fest hat in mein Leben, so dass gerade dieses Lied, was wir gerade gehört haben. Und vielleicht hast du gerade den Mut gehabt, deinen Namen da einzusetzen in der Geschichte. Hast du keinen Durst mehr nach Leben? Ist das alles gut, so wie es jetzt ist? Ach ja, danke, es reicht. So again, alles ist gut. Oder ist das wirklich, wo du sagst, ich möchte so gerne, dass so die alte Last mal von mir genommen wird. Das, was mich behindert, wirklich zu leben. Jesus sagt in Johannes 10, sagt er: Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Leben habt in Überfluss. In Überfluss. Aber was heißt das denn, Leben in Überfluss? Was heißt das denn heute? Obwohl wir alles haben. Und doch so verbrannt sind wie Erde nach einem riesigen Feuer. Manfred Siebald sang mal in einem Lied: Ich habe Menschen gesehen, die waren äußerlich schön, doch von innen wie verbrannte Erde. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Also wir haben alles in unser Land. Wir verknappen Lebensmittel wie besinnungslos. Wir haben alles. Wir haben alles und doch sind wir auf der Suche nach wahrem Leben. Und das ist so nah, es ist so greifbar. Auch wir, auch unter uns Christen, wir wissen, wir glauben an Jesus und doch sind wir manchmal so gefangen, haben Angst, wirklich zu leben. Leben durch kulturelle Sachen, leben durch Schuld in unserem Leben. Leben einfach, verpassen zu leben, weil wir Angst haben zu leben. Jesus hat gesagt, ich habe euch befreit. Und trotzdem bewegen wir uns und handeln so wie Gefangene. Gefangene in dieser Welt. Aber wir sind frei. Wir sind freie. Ich kann mich noch an mein erstes Buju erinnern. Meine Pfingstjugend, ja, hieß er Buju? Nee, Fuju. Fuju hieß er, ne? Pfingstjugendkonferenz hieß er damals, ne? Ja, Fuju. Fuju. Pfingstjugendkonferenz. Ey, da waren wir, ich weiß nicht, ich glaube, mit 500 Leuten, ich übertrieben jetzt, ja, aus der Gemeinde. Wir haben da, und da gab es ein Thema, das hieß Jesus befreit. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Also ich kann mich da noch sehr gut erinnern, es war Mitte der 80er Jahre. Mann, da waren ja alle noch gar nicht geboren, die Hälfte hier. Wisst ihr, ich habe da zum ersten Mal erlebt, da war so ein Bild gewesen, da war so ein Vogelkasten, so ein Käfig, so ein Vogelkäfig. Und in diesem Käfig saß ein Vogel drin. Und dieser Vogel war ein Christ. Und der Vogel saß in diesem Käfig. Und die Türe war auf. Alle Vögel sind rausgeflogen, sondern blieb in diesem Käfig sitzen. Jesus sagte mal, ich bin die Türe zum Leben. Kommt doch. Verlasst diesen Käfig, der euch so fertig macht. Also ich habe das Gefühl heute auch bei uns, dass wir so starr sind, so angstversessen sind, diesen Raum zu verlassen, in dem wir sind. Um wirklich frei zu leben. Und jetzt kommt noch diese unsägliche Pandemie-Geschichte dazu, die uns einbremst in unseren Glauben, in unsere Freiheit. Wir haben Angst. Aber Jesus sagt, ich habe diese Welt überwunden, habt keine Angst. Ich rede jetzt nicht hier, lasst alles stehen und liegen und schmeißt die Sicherheiten weg. Davon meine ich nicht. Bitte versteht mich da nicht falsch. Ich sage nicht jetzt, ich schmeiße alle Masken weg, juhu. Nee, das meine ich überhaupt gar nicht. Schon gerade nicht ich, weil die Tänger sind. Nein, das meine ich überhaupt gar nicht. Aber es ist wie der berühmte Hase auf die Schlange glotzt. Ich fokussiere mich auf einen Teil, auf die Schlange. Der Hase fokussiert die Schlange, obwohl er weglaufen könnte. Aber fokussiert die Schlange und wartet darauf, dass er gefressen wird. Oder der berühmte Frosch. Der berühmte Frosch. Ein Frosch, den du im Wasser sitzt, im kalten Wasser sitzt und die Herdplatte anmachst. Topf also, ne? Und du hast den Frosch rein. Und drehst die Herdplatte an. Der bleibt so lange sitzen, bis er platzt. Der springt nicht raus, obwohl er rausspringen könnte. Warum nicht? Weil er sein gewohntes Umfeld hat. Das ist tatsächlich, ist wissenschaftlich bewiesen. Und so sind wir Menschen ja auch. Das, was wir kennen, das behalten wir. Das wollen wir behalten. Aber es ist egal, ob es umbringt. Gewalt in der Ehe, liebe Leute, Gewalt in der Ehe ist so, dass Frauen bei ihren Männern bleiben, weil die Frauen Angst haben, auszubrechen. Oder Männer kriegen auch Vögel. So ist es ja nicht. Nur eben Frank. Ne? Frank kriegt da ständig Vögel. Ich auch. Er glaubt nur keiner. Ne? Er glaubt keiner. Ich würde jetzt auch mal lachen können. Ne? Guck mal, Nando ist ganz ruhig. Nando, bist du ruhig. Ich habe den Nagel am Kopf gedruckt. Kann das sein? Ja. Besser nichts zu sagen. Genau, besser nichts zu sagen. Besser nichts zu sagen, das ist ein gutes Stichwort. Man schweigt lieber, man ist ruhig, anstatt auszubrechen. Anstatt sich Hilfe zu suchen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Es gibt tolle Hilfe beim Ausbrechen, bei aus Süchten, Alkoholkonsum und so weiter und so weiter. Es blockiert mich alles, jetzt suche ich gerade jemanden. Daniel, komm doch einmal noch mit nach vorne, bitte. Komm mal einmal bitte, ich brauche mir eben kurz deine Hilfe. Das ist nicht eigentlich spontan jetzt. Vielen Dank, Dankeschön. Du bist richtig mutig, vielen Dank. Pass mal auf. Wie soll ich das erklären? Wie viel Kilo hast du? Okay, also bis 80 Kilo bin ich geeicht. Also bis 80 Kilo bin ich geeicht. Nee, hast du nicht. Du wirst ja so wieder Frank. Also, ich möchte euch das an einem Bild klar machen. Wenn Jesus befreit, wenn ich zum Glauben komme an Jesus, auch wir, bitte denkt mal drüber nach. Sagt Jesus, ich befreie dich. Von was befreit mich denn Jesus? Leute, sagt mal was. Von was befreit er mich? Von Sünde, ne? Ja, aber nicht nur von Sünde, sondern auch von allen Belastungen, was nicht Sünde ist, kann er mich befreien. Und will er mich befreien? Sünde gehört dazu, auch Ängste und so weiter und so weiter und so weiter. Alles das, was mich blockiert, ein Leben zu führen, was Gott gefällig ist. So, das kann ich am Kreuz, gebe ich das in dem Augenblick, wo ich zu Jesus komme, gebe ich das Jesus. Hier, nimm. Und Jesus sagt, gib her. Und Jesus sagt, hey, lebe vor mir. Hab Spaß in dein Leben. Nimm mich mit in dein Boot rein, in dein Leben. Was machen wir? Ersten Augenblick geht es immer gut, ne? Die erste Liebe. Yeah, Jesus, 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 Jesus. Und nachher, Jesus, 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 Jesus. Und nachher, so. Manche, wie ist bei mir passiert, viele Jahre lang. Was wir machen ist, wir nehmen den Ballast, den wir abgegeben haben an Jesus, den nehmen wir wieder zurück und sagen, okay, abgeben wir es, mein. Kennen wir doch, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Paulus macht das nämlich klar, nämlich ein Römer. Er sagt, alles das, was ich gut finde, das tue ich nicht. Das, was ich verabscheue, das tue ich. Aber wie kann das sein? Weil wir an das festhalten, nämlich das, was wir abgegeben haben. Ich gebe Gott etwas, aber nee, Gott, gib mal lieber her, wieder zu mir zurück. Vereinfacht geredet. So, jetzt kurz zu, ein Spiel. Stell dich mal auf meine Füße. Mann, die Beschwerden, ganz drauf, ganz drauf, ganz drauf, ganz drauf. Hallo. Pass auf. Wir gehen mal runter. Das ist schwer, ja. Ich komme zum Glauben. Yay, yeah, super gut drauf. Auch wenn mein Rücken muss ich aufpassen. Gut drauf. Ja. Und jetzt nehme ich den Ballast wieder zurück. Dann stehe ich mal auf meine Füße. Ich bin Christ. Was mache ich? Lauf mit meinem Ballast rum. Wisst ihr, was ich meine? So, und wenn ich es dann. Es hindert mich an. Das ist ganz viel gesetzt. Vielen Dank. Es hindert mich einfach frei zu leben. Und das ist auch genau das, was die Frau am Jakobsbrunnen erfahren hat. Und das ist auch das, was wir auch in unser Leben erfahren. Ich gebe Gott etwas ab und hole es mir aber im gleichen Atemzug wieder. Dinge, die einfach abzugeben sind, die gebe ich schnell ab. Aber wie zum Beispiel Alkoholismus oder Pornografie. Oder was gibt es noch? Lügen. Lügen ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Es gibt Menschen, die lügen, weil sie krank sind. Und das ist wirklich schlimm. Und es frisst die auf. Ich kenne das. Ich kenne das selber. Ich kenne Leute, die das gemacht haben. Ich weiß, dass das bei mir auch so war. Weil sie in einer Welt leben, die aus Lüge besteht, weil sie nichts anderes kennengelernt haben. Und sich selber durch Lüge ihre eigene Welt aufgebaut haben. Bitte, geh nicht mit Menschen böse um die Unwahrheit sagen, denn du weißt nicht, wer dahinter steckt. Und oft verteufeln wir Menschen und kennen ihre Geschichte nicht. Wie die Frau am Jakobsbrunnen. Aber Jesus kannte ihre Geschichte dahinter. Und deswegen konnte er sehr gut mit der Frau umgehen. Wir müssen schauen lernen, so wie Jesus geschaut hat. Profiling nennt man sowas, glaube ich, im neuen Deutsch, ne? Die Menschen gucken, wer ist denn da, der mit mir redet. Und wenn wir die Menschen kennengelernt haben, dann werden wir auch gut mit den Menschen klarkommen und mit den Menschen in eine Perspektive auch anbieten können. In meiner missionarischen Arbeit, die ich getan habe über viele Jahre, war es erstmal die Hälfte der Zeit darum gegangen, den Menschen, der vor mir liegt, kennenzulernen. Und wenn ich die Menschen kennengelernt habe, konnte ich diesen Menschen helfen, den Weg zu finden. Ihr wisst, was ich meine. Und das auch mit uns, in der wir in der Gemeinde sind. Wenn wir die Gemeinschaft verlassen, wenn wir keine Gemeinschaft untereinander haben, besteht die Gefahr, dass ich ein christliches Leben für einen Schein darstellt eines christlichen Daseins. Aber ich ein Christentum führe, was ja nicht voll ausgeschöpft ist. Ich rede jetzt nicht um verloren sein, sondern tatsächlich, Jesus hat so viel für mich. Wisst ihr, Jesus gibt mir Ozeane voll Segen, aber ich greife Eierbecher ab. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wichtig. Wenn ich mich Jesus öffne, wenn ich mich Gott ganz öffne, ich ihn auch meinen Ballast lasse, ich auch noch Hilfe hinzunehme von meinem Bruder oder von meiner Schwester, die mir hilft, meinen Ballast abzugeben, dann erlebe ich ein befreites Leben. Ich weiß das. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich einen Freund habe, mit dem ich alles geben konnte, den Gott mir an die Seite gestellt hat. Aber bitte, willst du eine Last fallen lassen, wenn du nicht offen bist, mit jemandem redest, der dir vielleicht helfen kann? Alles das, was ich hier rede, ist alles selbst erfahren. Als ich in Hamburg lebte, ich habe viele Jahre in Hamburg gelebt, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Da habe ich eine Frau kennengelernt, die wurde schwanger von mir. Und ich habe diese Frau darum gebeten, ihr Kind abzutreiben. Da war ich Christ. In all den Jahren in Hamburg war ich in keine Gemeinde gewesen oder nur sporadisch mal. Ich habe keinen gehabt, mit dem ich reden konnte. Frank war in Duisburg und ich war in Hamburg. Ich habe viele Jahre gebraucht, diesen Mord, den ich bejaht habe, aus meinen Füßen rauszukriegen. Das Kind, was abgetrieben worden ist, ist mitgewachsen in meinen Geisten, in meiner Seele. Es ist mit groß geworden. Das Kind hat sogar einen Namen bekommen. Und es hat mich echt umgebracht. Wisst ihr, was ich meine? Es gab Tage in Hamburg, da bin ich rumgelaufen, wo ich gedacht habe, vielleicht sehe ich doch irgendwo das Kind. Vielleicht schiebt mir Gott einfach das Kind an die Seite. Nee, das Kind ist zu Hause. Und jetzt konnte ich loslassen. Jetzt erst. Soll ich mal vorstellen, wie lange das gedauert hat. Über 30 Jahre. Wenn Gott mit dir eine Veränderung anfängt, dann lässt er sich Zeit. Er macht nichts schlagartig. Kann er. Überhaupt kein Problem. Aber macht er nicht. Den Durst nach Vergebung, den Durst nach Heilung, den Durst nach wahres Leben, den kann dir nur Jesus schenken. Und sonst kein anderer. Und Jesus gebraucht viele Mittel dafür. Komm, wir brechen aus der Mauer der Einsamkeit. Komm, wir brechen auf, gemeinsam. Die Frage aller Fragen ist, wie komme ich denn dahin? Wie kann mein Durst gestillt werden? So wie bei Uschi. Uschi vom Brunnen. Sie erkannte etwas. Der Mann hat recht. Der da sitzt. Ich führe ein verkorkstes Leben. Ich brauche frisches Wasser. Wenn du heute Morgen genau das gleiche wie Uschi vom Brunnen hast. Jesus erwartet keine Perfektionisten. Erstmal alles klären. Und dann. Jesus hat zu der Frau am Brunnen nicht gesagt, jetzt geh du erstmal und verabschiede dich erstmal von deinem Mann, den du jetzt hast. Oder regel das erstmal mit deiner Sparkasse. Oder wird erstmal drogenfrei, bevor du zu mir kommst. Oder vom Alkohol frei. Sondern die Frau kam direkt, ohne anzuhalten, zu Jesus. Und Jesus übernimmt das Ruder im Leben. Für uns, die wir als Menschen immer gerne, so wie ich zum Beispiel, alles gerne selbst in der Hand hat, ist massiv schwer loszulassen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, Stück für Stück das Leben loszulassen und sich darauf zu vertrauen, dass Jesus, den ich nicht kenne oder nicht sehe, durch seine unsichtbare Kraft, die ich geschenkt bekomme, den Heiligen Geist, in mir etwas Neues schafft. Wenn Folgendes passiert, wenn du zu Jesus kommst. Wenn du schon ein alter Hase bist, so wie ich, und du zurückkommst zu Jesus, oder du Jesus wirklich tatsächlich deine Sorgen und deine Nöte gibst, dann bekommt ein Geist, der in dir wohnt, einen neuen Schub, sage ich mal dazu. Du machst einen Blickwechsel, richte dich neu aus. Wenn du ganz neu mit Jesus anfängst, sagt es, ist egal wie alt du bist, Gott hat keine Rentner. Gott hat nur Kinder. Ja? Egal wie alt du bist, du kommst zu Jesus zurück, dann bekommst du den Geist Gottes geschenkt, wenn du neu anfängst mit Jesus, also neu, ganz neu zu Jesus kommst. Dann bist du ein Baby. Bist du neu geboren. Und dann kannst du leben. Dann wirst du gut erwachsen werden, wenn du einen guten Begleiter hast und dich auf Gott verlässt. Gott kann in dir Veränderungen stattfinden lassen, die unwahrscheinlich sind. Komm, wir brechen aus den Zwängen. Was hält dich fest? Was hält dich fest? Was hindert dich daran, wirklich aus der Quelle des Lebens zu trinken? In der Bibel wird eine Geschichte klar, wo Gott wirklich sauer wird auf sein Volk, auf seine Kinder. Wo er sagt, sie graben sich Zisternen aus, obwohl ich als lebendige Quelle vor ihnen stehe, wo sie Wasser nehmen können. Also hier war die geistliche Entwicklung gemeint des Volkes. Ja, sie haben sich an Dinger, an Dämonen und an allen Götzen geklammert, an Rituale geklammert, allen drum und dran und meinten, das würde ihr Wasser sein des Lebens. Das ist auch das, was die Frau, was auch hier zur Frau im Jakobsbrunnen meint. Du kommst wieder und holst wieder Wasser hier. Und Gott sagt dann in der Geschichte, und mich als die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie nicht wahrgenommen. Hey, warum willst du Plattwasser saufen, wenn du frisches Wasser saufen kannst? Warum trinkst du aus Eierbecher, wenn du aus Eimer saufen kannst? Wisst ihr, was ich meine? Wir blockieren unser Leben selbst und suchen immer eine entschuldigende Freundin von mir und sagen, ja, aber. Ja, oder ich weiß. Ja, wenn du weißt, warum machst du es nicht? Manchmal ist es so schwer, eine Veränderung zuzulassen im Leben, weil man eingefleischt ist, so wie der Frosch. Denn wenn man den Frosch nimmt, wenn Wasser schon am Kochen ist und man schmeißt es von außen rein, was macht der Frosch? Er hüpft wieder raus, weil er das nicht kennt. Und so ist das. Wir müssen uns verabschieden von dem, was uns festhält, zum wahren Leben, zum Schluss. Es gibt hier, das möchte ich noch vorlesen, Jesus, wollen wir zum Schluss nochmal das Wort Gottes sprechen lassen, und dann lasse ich euch. Aus Matthäus 6. Ich kann schon mal lesen in der Bibel. Okay, stimmt das? Matthäus 6, Abvers 16, genau. Matthäus 6, Abvers 16, da wurde geschrieben. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Entscheide dich, könnte man sagen. Er könnte nicht Gott dienen und den Mammon. Mammon ist hier als damals wie heute die Kohle. Und damals gab es Mammon, war noch als Götzen oder als Götterbild mit gemeint. Aber hier, wir reden manchmal von Mammon, die Kohle oder das, was, ne, so. Ihr könnt da nicht dienen, geht nicht. Entweder dient ihr Gott oder dient ihr dem Mammon, dem Geld, explizit oder anderes einzusetzen. Oder eure Sünde, eure Schuld oder. Deshalb sage ich euch, und wieder macht die Augen zu, ihr sitzt da wieder drin im Boot. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euer Leib, was ihr anziehen sollt, ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen, noch ernten, noch Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Das heißt nicht, wir kündigen jetzt alle unseren Job, bitte versteht mich nicht falsch jetzt. Ne? Das könnte auch falsch aufgenommen werden. Nein, ist damit nicht gemeint. Ne? Es geht hier um den Blickwechsel. Es geht auf den Blick. Nee, so. Seid ihr nicht noch viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Also Sorge macht ihr eher platt, als neues Leben zu bekommen. Und warum seid ihr um eure Kleidung besorgt? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen?
Wow.
Seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesen allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Er weiß es doch. Er weiß es doch. Und hier kommt die Frage, na, das ist so bei mir auch so. Ich habe aber noch alles im Griff gehalten. Ich halte alles fest. Ja? Und jetzt sagt Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wer ist denn mit Reich Gottes gemeint? Jesus! Ändert euren Blick, achtet auf Jesus. Hängt euch an Gott dran. Trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden, woanders steht geschenkt werden. So seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Boah! Den Mut zu haben, Gott in mein Leben mit einzubeziehen. Wirklich einzubeziehen. Es geht hier nicht um die tägliche Bibellese morgens. Oder das Gebet mittags, denn da geht es auch drum. Aber das ist viel mehr, einen Gottesdienst zu führen, der nicht nur Sonntag stattfindet, sondern in meinem Leben stattfindet. Gottesdienst, Gott kommt zu mir und dient mir und macht mich ihm ähnlicher. Gott möchte keine religiösen Fanatiker haben, indem wir sagen, wir müssen tun, wir machen und wir unter Strom stehen total und gar nicht mehr mitkriegen, wie Gott uns pflegen möchte, uns Gott ernähren möchte, uns Gott erziehen möchte. Denn wir Menschen sind noch, gerade wir Christen, stehen in eine große Gefahr, nämlich, dass wir Gott gefallen möchten. Und tut mir leid, Leute, wir können Gott nicht gefallen. Und wisst ihr, warum nicht? Weil wir schon längst gefallen haben an ihn. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott dich so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit du an ihn glauben kannst und nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. So steht es nicht da, sondern es steht anders da. Aber ich kann es so interpretieren. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in dieser Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt von ihm errettet wird. Gute Botschaft. Nicht eine Hau-drauf-Botschaft. Du bist geliebt von Gott. Und dafür hat er alles eingesetzt, nämlich sein Allerliebstes, sein Sohn Jesus. Ein Teil von sich selbst. Monogenese steht im Griechischen. Ein Teil, seine Liebe hat er in diese Welt, hat er Mensch werden lassen. Das ist Fakt. Du kannst Gott nicht gefallen. Du bist schon gefallen. Das ist deine Sünde. Ja, aber er liebt dich ohne Ende. Und deswegen heißt es, wenn du leben willst, komm zurück. Auch du als Christ, der hier drinnen sitzt. Komm zurück. Denk mir nur an den verlorenen Sohn. Der war auch im Vaters Schoß. Die Geschichte kennen wir ja alle. Komm zurück. Wenn du Leben haben willst, Leben aus der Quelle, findest du nur bei Jesus. In Jesu Namen. Amen.